Der Witterblick-Moment ist dann, wenn die Personen merken, sie haben oft sehr ähnliche Erinnerungen gehabt und dann draufkommen, ah, wir waren auch immer an diesem und jenen Ort und haben immer dort unseren Kaffee getrunken. Und das schafft dann quasi ein Gefühl unterbewusst von Gemeinschaft und wir sind ja gleich.
Herzlich willkommen bei InnoBytes. Heute ist Amadeus Linzer von Vitablick bei uns. Amadeus ist Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens. Bitte, Amadeus, stell dich kurz vor und was Vitablick ist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Amadeus, Gründer und Geschäftsführer von Vitablick, bin 32 Jahre alt, lebe in Wien. Und mit Vitablick habe ich eine Lösung geschaffen, wie wir Menschen, die in ihrer Mobilität, aus welchem Grund auch immer, eingeschränkt sind, mittels der Technologie von virtueller Realität wieder die Möglichkeit geben, besondere Orte aus ihrer Vergangenheit oder Orte, die sie schon immer mal gerne erleben wollten, zu erleben.
Das ist eine echt schöne Idee. Wie bist du da eigentlich drauf gekommen?
Die Ursprungsidee hat gestartet mit der Situation meines Großvaters vor 6 Jahren. Mein Opa war ein Mensch, der ist viel herumgekommen, ist viel gereist und der hat immer Geschichten erzählt. Egal in welchen Raum er gekommen ist, war er erst ein bisschen der Alleinunterhalter. Ist dann an Magenkrebs erkrankt, hat dann Chemotherapien gemacht, hat relativ schnell körperlich abgebaut und ich habe dann gemerkt, in den letzten 6 Monaten seines Lebens war er wirklich nur mehr im Bett. Und er ist dann ein ganz anderer Mensch geworden. Er hat diese Geschichten, die man früher von ihm gekannt hat, einfach irgendwann nicht mehr erzählt. Und ja, mich hat das damals ziemlich beschäftigt, weil ich meinen Opa mein ganzes Leben anders kannte. Und dann wollte ich ihm am Anfang durch Tablet und Laptop Eindrücke von meinen Reisen zeigen, dass man da vielleicht wieder ins Gespräch kommen kann damit. Er hat dann das relativ schnell wieder abgeschalten, weil er gesagt hat, er ist ihm zu klein, er kann das nicht so gut erkennen. So ist dann die Ursprungsidee eigentlich dazu entstanden, einmal sowas mit virtueller Realität auszuprobieren.
Also ich stelle mir das jetzt ein bisschen wie einen Streamingdienst vor. Ich bin noch relativ jung und meine Generation ist da recht viel unterwegs, aber gleichzeitig mit virtueller Realität. Ist das ein korrekter Vergleich?
Ja, im Grunde ja. Wir sind sozusagen das Netflix für die VR, wenn man so will. Also wir haben ein Videoproduktionsteam, das mit einer speziellen 360-Grad-Kamera an die jeweiligen Orte fährt, dort Aufnahmen macht und dann im Endeffekt einen 10- bis 13-minütigen Film produziert. Die Filme produzieren wir eigentlich basierend auf den Wünschen unserer Kunden und deren Bewohnerinnen und Bewohner. Das heißt, unsere Kunden sind Pflegeeinrichtungen, zu einem großen Teil teilweise auch Krankenhäuser. Und das unterscheidet uns dann schon auch zu Netflix und Co., dass unsere Kunden eigentlich selbst sich wünschen dürfen, was ihre Bewohner gerne sehen wollen. Dass wir dann natürlich prüfen, bekommen wir dort die Drehgenehmigung, gibt es dort Möglichkeiten, dass wir einen Film produzieren, aber das auch dann wirklich auch versuchen, in die Brille zu bekommen.
Wenn man eine Reise tut, dann kann man was erzählen, aber das tut man meistens nicht alleine. Also das heißt, man ist ja oft in Gruppen organisiert, man geht mit seinen Wandervögelkumpel zum Bergsteigen und so weiter. Kann man dieses Erlebnis reproduzieren?
Ja, wir haben ganz am Anfang natürlich mit einer Brille gestartet. Das heißt, wir haben da schon gemerkt, was mit den Menschen passiert, wie sie sich öffnen und wie sie auch über früher teilweise erzählen, wenn man sie an diese Orte bringt, die sie von früher einfach kennen. Und das war schon extrem schön, aber dann kam irgendwann mal die Idee auf, dass man eben, so wie du sagst, Klaus, dass man mehrere Personen gemeinsam auf diese Reise schickt. Das heißt, wir haben dann auch eine Softwarelösung gebaut, wo wir bis zu 4 Personen gleichzeitig auf diese Reise schicken können. Technisch können wir mit unserer Lösung sogar 32 Personen gleichzeitig auf die Reise schicken. Aber wir haben gemerkt, das, was Vitablick ausmacht, ist nicht per se das Erlebnis selbst, sondern das, was passiert, wenn man die Brille dann abnimmt. Weil dann folgt das Wichtigste an der ganzen Anwendung. Dann wollen wir eine Plattform für eine bedeutungsvolle Kommunikation schaffen. Das heißt, davor für ca. 10 Minuten das Erlebnis und danach sollen sich die Bewohnerinnen und Bewohner auch darüber austauschen können. Da ist das, was, wo dann immer, ich sage immer, the magic passiert, der Vitablick-Moment ist dann, wenn die Personen merken, ah, sie haben oft sehr ähnliche Erinnerungen gehabt und dann draufkommen, ah, du hast auch das und das erlebt. Wir waren auch immer an diesem und jenen Ort und haben immer dort unseren Kaffee getrunken. Und das schafft dann quasi ein Gefühl unterbewusst von Gemeinschaft und ja, wir sind ja gleich.
Warum funktioniert diese Kommunikation besser mit Vitablick und mit virtueller Realität, anstatt jetzt im Vergleich, wenn ich auf ein Tablet schaue oder auf einen Fernseher?
Das ist eine Frage, die wir ganz oft gestellt bekommen. Und ich sage darauf immer, Das wirst du oder wird man verstehen, wenn man das erste Mal sieht, wie Senioren mit seiner VR-Brille interagieren, wie sie danach auch aufleben. Man kann es ein bisschen so vergleichen. Als ich 8 Jahre war, bin ich mit meiner Familie nach Deutschland gezogen, nach Bayreuth. Wir haben dort 2 Jahre gelebt und bin dann das erste Mal im Anschluss nach circa 10 Jahren oder so zurück dorthin gekommen. Und das wieder zurück an einen Ort zu kommen, den man von früher kennt, es ist ein ganz anderes Erlebnis, weil dann habe ich zum Beispiel die Treppen gesehen und dann ist mir eingefallen, darunter haben wir immer Verstecken gespielt. Da habe ich mich immer versteckt, da war eines meiner Lieblingsverstecke. Oder was ist dann im Garten genau passiert? Und diese Erinnerungen, die da hochkommen, sind ganz anders als Erinnerungen, die ich zum Beispiel von Fotos oder von Videoaufnahmen, die mein Vater damals gemacht hat, mitnehme. Das heißt, diese Erinnerung funktioniert natürlich auch über Fotos oder Fernsehbeiträge, aber wirklich wieder selbst an diesem Ort zu sein, ist eine viel stärkere emotionale Verbindung und wir sprechen da auch von den sogenannten episodischen Erinnerungen. Also die Menschen gehen zurück in die Episode ihres Lebens, in der sie damals waren, als sie an diesem Ort waren. Und dann kommen teilweise auch ganz andere Erinnerungen zum Vorschein. Ich habe einmal eine Dame gehabt hier in Österreich, die ist in Tirol, also wirklich in den Alpen aufgewachsen, ist dann aber mit, ich glaube, 18 der Liebe halber in den Osten von Österreich gezogen, ins Burgenland. Da haben wir es relativ flach im Vergleich und sie hat dann ihr ganzes Leben hier gelebt, war hier in einem Seniorenheim und mit ihr habe ich dann eine virtuelle Reise auf die Nordkette in Tirol gemacht, einen hohen Gebirgszug dort. Und ich dachte, dass wir dann im Anschluss vielleicht übers Wandern sprechen oder über einfach, wie das ist in den Bergen. Und sie ist aber durch das Ansehen in die Episode ihres Lebens zurückgegangen, in der sie damals war, als sie 14, 15, 16 war, da war sie nämlich ein Kindermädchen, da hat sie auf kleine Kinder aufgepasst. Und dann ist es ganze Zeit nur über die Kinder gegangen, was sie mit denen gemacht hat, dass sie mit denen beim Wochenmarkt waren und so weiter. Das heißt, es ist überhaupt nicht um die Berge und über das, was wir eigentlich im Film gezeigt haben, gegangen, sondern wirklich über die Episode ihres Lebens, die sie damals auch erlebt hat.
Aber ich als Schwabe im Schwabenland habe natürlich andere regionale Erlebnisse wie jemand im Burgenland. Wie macht ihr das mit dem Content Creation? Wie macht ihr das auch mit dem Content Management, dass ihr solche Momente schafft, dass auch ein Erlebnis zustande kommt? Weil Nordkap-Videos werden es wahrscheinlich nicht sein.
Ja, genau. Also diese Regionalität war ein Riesenfaktor. Ganz am Anfang war meine Überlegung, dass ich wirklich eigentlich Weltreisevideos sozusagen zur Verfügung stelle. Das heißt, dass ich die Menschen dann nach Australien bringe und immer in die ganzen europäischen Hauptstädte. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass eben diese regionalen Orte viel, viel interessanter und vor allem bedeutungsvoller für Senioren sind. Und deswegen habe ich im Jahr 2019 gestartet, in Österreich die ersten 360-Grad-Filme zu produzieren. Und wir sind dann im Jahr 2023 auch in die Schweiz expandiert. Das heißt, wir mussten, bevor wir in eine neue Region expandieren, müssen wir immer vorher dort regionale Inhalte produzieren, damit wir eben die Menschen dort abholen können und zu ihren Orten unter Anführungszeichen wiederbringen können. Und das heißt, wir haben mittlerweile mehr als 150, ich denke, es sind im Moment sogar 160, Destinationen schon verfügbar. Unser Videoteam ist ganzes Jahr über unterwegs und dann kann man eben in Baden-Württemberg kann man eben die Triberger Wasserfälle oder Freiburg oder Heidelberg oder was auch immer besuchen und in Norddeutschland kann man dann zum Beispiel einen Ausflug zur Seehundestation machen im Norden oder kann auf die Insel Sylt reisen oder kann nach Hamburg oder nach Hannover, wo auch immer. Also die verschiedenen Städte haben wir natürlich im Angebot, aber vor allem auch dann Wanderungen, Seen, Zoobesuche, kulturelle Themen sind ganz, ganz wichtig. Das heißt von Osterfeuer über Faschingsumzüge, Fasnachtsumzüge, Kirchen haben wir ganz stark, den Kölner Dom zum Beispiel und da produzieren wir laufend weiter und wir schauen natürlich auch, also wir sind jetzt erst 2024 in Deutschland auf den Markt gegangen. Das heißt, dort, wo natürlich unsere Kunden sind, dort schauen wir, dass wir jetzt vermehrt produzieren, aber es wird natürlich jeden Monat mehr. Das heißt, wir werden immer mehr in die Regionalität gehen und wir haben aber mittlerweile auch eine Lösung geschaffen für Personen, die sagen, ja, ich habe in einem kleinen Dorf gelebt, da kommt man natürlich jetzt nicht hin. Wie könnte man das schaffen, dass wir die Menschen da zurückbringen? Und deswegen haben wir da eine Google Street View Integration gebaut. Das heißt, man steuert unsere Brillen immer über ein Steuerungstablet. Das heißt, die Betreuungskraft klickt da innerhalb von 3 Klicks auf den Film oder eben gibt eine bestimmte Adresse ein und kann dann die jeweiligen Bewohnerinnen an diese jeweilige Adresse schicken, wenn es natürlich von Google Street View dort Aufnahme gibt. Das heißt, wir können sie wirklich unter Anführungszeichen nach Hause schicken oder eben auch mit Google Street View jetzt an jeden Ort der Welt. Man kann dann auch an den Mount Everest reisen oder eben nach Australien oder wo auch immer dann die Reise hingehen soll. Und ich sehe auch ganz stark, dass seit ich das Projekt gestartet habe vor 6 Jahren, verschieben sich diese Wünsche auch. Ganz am Anfang vor 6 Jahren war wirklich die Generation in Pflegeeinrichtungen noch die Generation, die fast gar nicht gereist ist, weil das damals einfach nicht so üblich war. Und jetzt kommt es immer mehr, dass wir dann auch Wünsche haben, wo wir an klassische Urlaubsdestinationen, ob wir quasi auch mal nach Ägypten reisen kann oder nach Mallorca oder ja, an Destinationen, die nächste Generation, die jetzt schon langsam in die Pflegeeinrichtungen kommt, auch früher erlebt hat. Das ist ganz spannend zu sehen.
Wie sieht es eigentlich mit den Betreuungseinrichtungen aus? Wie geraten die mit euch in Kontakt mit dem Produkt? Und wie sieht es dann eigentlich aus, VitaBlick in eine Pflegeeinrichtung, in eine Betreuungseinrichtung zu integrieren?
Ja, das ist die Frage. Wenn man eine Lösung entwickelt hat, wo man sieht, wie viel Gutes die tut für Menschen in speziellen Lebenssituationen. Der Hauptkanal, den wir betreiben, ist wirklich Kaltakquise. Das heißt, Pflegeeinrichtungen anrufen, kurz pitchen, was wir machen. Was natürlich sehr gut funktioniert, ist auch der Besuch auf Messen, weil wir ein Produkt haben, das man wirklich einmal selbst erleben muss eigentlich, um es wirklich zu verstehen. Personen, die eine VR-Brille noch nie auf hatten, da bekommen wir dann oft die Fragen, ist das wie im Kino mit der 3D-Brille, da wird es mir schwindelig. Dann sage ich, nee, das ist nicht wie die 3D-Brille im Kino, das ist was ganz was Eigenes. Man muss die Brille eigentlich mal selbst aufsetzen und das funktioniert halt relativ gut auf Messen, auf Kongressen. Das heißt, überall dort, wo ja, Entscheider in Pflegeeinrichtungen hinkommen, versuchen wir zu sein und unser Produkt einmal herzuzeigen, den Menschen die Brille aufzusetzen, damit man wirklich versteht, was das auch auslösen kann. Und dann im Nachgang bieten wir auch immer 14-tägige Testphasen an. Uns ist bewusst, dass es eine neuartige Technik ist. Oftmals hören wir dann auch, ja, das können wir, also wir sind mittlerweile ein bisschen über 350 Pflegeeinrichtungen etabliert, aber dann bekommen wir trotzdem von Einrichtungen die Rückmeldung, ja, das funktioniert vielleicht in anderen Einrichtungen, aber bei uns nicht, weil bei uns sind die Bewohner schon ein bisschen zu kognitiv eingeschränkt. Und dann versuchen wir da einfach immer auch auf eine gewisse Offenheit zu gehen und sagen, probieren Sie es mal aus für 14 Tage. Wir schicken Ihnen unser System per Post. Da bekommen Sie 2 VR-Brillen, ein Steuerungstablet, eine gedruckte Reisebroschüre zum Durchblättern. Und dann kann man das mal selbst mit den Bewohnern ausprobieren. Dann machen wir eine einstündige Einschulung im Betreuungsteam. Und dann können die es selbst ausprobieren und danach können sie immer noch entscheiden. Es gibt natürlich Einrichtungen, wo wirklich das kognitive Level der Bewohner dann doch schon sehr eingeschränkt ist, wo dann eine VR-Brille auch nicht mehr Sinn macht. Das gibt es auch. Also unser Produkt ist sicher nicht für alle Menschen geeignet. Es muss natürlich schon auch eine gewisse Kommunikation danach möglich sein, im besten Fall.
Ihr konzentriert euch sehr stark auf Einrichtungen, seid quasi im B2B-Umfeld tätig. Wie sind eure Erfahrungen im B2C-Bereich? Oder wollt ihr gar nicht so direkt auf die Einzelperson euer Vertriebskonzept ausrichten?
Eine Frage des Wollens ist es nicht. Also mein Ziel ist es einfach, dass ich möglichst vielen Menschen in meinem Opa diese Technik ermögliche, wenn sie einfach irgendwann nicht mehr mobil sind. Und da ist natürlich der B2C-Bereich ein Riesenhebel, weil viel mehr Menschen, die pflegebedürftig sind, zu Hause leben auch. Ich habe das auch versucht. Ich war im Jahr, ich denke es war 2023, bei der österreichischen Version von Die Höhle der Löwen, das heißt 2 Minuten 2 Millionen, und habe dort ein Produkt für Privatpersonen gepitcht. Jetzt ist es aber so, dass eine VR-Brille natürlich nicht billig ist, generell schon. Also eine VR-Brille kostet ein paar hundert Euro. Und dann kommt halt auch noch unser Content, also unsere Inhalte dazu, die man dann noch dazu einpreisen müsste. Das heißt, dann würden Privatpersonen ja ein paar hundert Euro eben für eine Lösung zahlen, die aber auch noch gar nicht so bekannt ist, weil viele Personen haben generell noch nie eine VR-Brille aufgehabt und man gibt nicht gleich so viel Geld aus für etwas, was man noch gar nicht kennt. Deswegen denke ich, dass da die Zeit auch noch nicht reif genug war. Die Adoption von VR in der breiten Masse schreitet aber immer weiter voran und ich denke, dass wir da für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind, weil wir natürlich auch weiterhin Content produzieren und dann früher oder später wirklich zu einem Netflix werden können, auch für Privatpersonen in dem Bereich. Und ich gehe davon aus, also so wie die Technik voranschreitet, dass wir in 10 bis 15 Jahren, dass es wirklich, dass eine VR-Brille dann nicht mehr so klobig und groß aussehen wird wie jetzt, sondern dass es dann deutlich schlanker ist und einfach ein Lifestyle-Produkt auch ist und dass wir irgendwann auch möglicherweise vom Handy weggehen und dass eine Brille, die man quasi sowieso schon trägt, in diesem Bereich führend sein wird. Und da freuen wir uns auch schon auf diese Zeit. Aber für jetzt ist mal der Fokus auf dem B2B-Bereich, auf Senioreneinrichtungen, überall dort, wo eine Betreuungskraft sein kann, die auch im Fall der Fälle helfen kann, wenn die Technik mal so nicht funktioniert.
Amadeus, du sagst ja selber, die VR-Brille ist heutzutage immer noch ein recht teures Produkt. Deswegen ist ja auch die Hürde relativ hoch, wenn man jetzt sagen würde, das Produkt muss gekauft werden. Ihr verfolgt das Konzept, dass die Brille bzw. das ganze System gemietet wird, ausschließlich. Was ist da die eigentliche Motivation dahinter? Ist es gerade die Kosten oder gibt es noch andere Gründe? Und wie genau sieht dieses Mietmodell eigentlich aus? Was umfasst es und was kostet es?
Ja, ich habe ganz am Anfang eigentlich die erste Schiene, die ich versucht hatte, war, dass ich die VR-Brillen, die ich ja selbst auch nur zukaufe, also einkaufe, da spiele ich unsere Applikationen drauf und die Filme und dann wollte ich das so weiterverkaufen. Hat nicht ganz funktioniert, weil auch Pflegeheimbetreiber gesagt haben, was passiert, wenn eine Brille runterfällt? Dann ist die kaputt, dann kann ich sie danach nicht mehr nutzen. Wie bekomme ich dann wieder auf eine neue Brille eure Filme drauf und so weiter? Und da habe ich dann irgendwann verstanden, auf Österreich ist so, Pflegeeinrichtungen wollen keine Scherereien mit irgendwelchen Geräten haben. Wenn die mal runterfallen, die wollen irgendwo anrufen und sagen, hey, da ist jetzt gerade was runtergefallen, bitte könnt ihr euch darum kümmern. Und deswegen sind wir zu einem, wir nennen das rundum sorglos Mietpaket, früher haben wir es auch All-Inclusive-Mietpaket genannt, in Anlehnung an die Reisebranche jetzt, wo Einrichtungen unsere Geräte mieten. Sie haben Zugriff auf alle unsere Reisen. Sie bekommen regelmäßig Schulungen von uns. Das ist wirklich quasi ein Preis, mit dem man gut ins Budget mit reinnehmen kann und wo man dann auch vielleicht nach 2, 3, wie auch immer, nach ein paar Jahren sagen kann, ja, irgendwann brauchen wir es nicht mehr oder wollen wir mal ein Jahr Pause machen oder so. Und man hat aber auch den Vorteil, dass im Rahmen der Miete bekommt man von uns immer die neuesten Geräte. Das heißt, es kann nicht so sein, dass man das mal anschafft und in 3 Jahren wird es nicht mehr genutzt, weil die Geräte sowieso schon so alt sind oder man kennt es vom Laptop oder vom Handy, dass der Akku so schwach ist, sondern bei uns wird alle 3 Jahre automatisch auf das nächste Modell abgegradet. Das heißt, man bleibt da immer am Zahn der Zeit und hat eben wirklich die Flexibilität, dass man selbst entscheiden kann, wie lange man unser System nutzen möchte. Und das funktioniert eigentlich relativ gut und wird auch dementsprechend, also das sehen auch die Pflegeeinrichtungen, den Vorteil davon.
Dann lass uns noch einen Blick in die Zukunft richten. Du hast schon ein bisschen davon gesprochen, du hoffst, die VR-Brille wird irgendwann ein Lifestyle-Produkt und ganz einfaches. Aber was erarbeitet ihr ganz konkret jetzt gerade bei VitaBlick? Was sind so die mittellangfristigen Ziele für euch?
Ja, also die kurz- bis mittelfristiges Ziel ist jetzt in Deutschland weiter den Markt auszubauen. Wir haben jetzt einen sehr guten Start schon hingelegt, aber jetzt der nächste Schritt ist für uns mal natürlich mit den ganzen großen Pflegeheimgruppen in Kontakt zu treten, beziehungsweise dort auch vielleicht Rahmenverträge abzuschließen, dass einzelne Einrichtungen von denen unser System anschaffen können. Im Moment haben wir ein System, das sehr, sehr einfach funktioniert. Das heißt, die Bewohner selbst müssen gar nichts mehr damit machen. Man schaltet die Brille mit einer Taste ein und setzt sie auf. Aber wir gehen davon aus, dass die Zielgruppe der in Pflegeeinrichtungen lebenden Menschen immer digital affiner wird, weil man dann ja auch schon mal Smartphone und so weiter verwendet hat. Und wir sind da jetzt in diversen Forschungsprojekten, wo wir 2, 3 verschiedene Produkte entwickeln. Eines, das vielversprechendste Produkt ist, dass man dann wirklich mit Handinteraktion in der VR-Brille quasi gewisse Tätigkeit erledigen kann, gewisse Aufgaben erledigen kann. Ich nenne das immer gern Terratainment, also so eine Mischung aus Therapie und Entertainment. Die Bewohner sollen so fühlen, als würden sie quasi etwas spielen und etwas machen, was sie einfach sehr gerne machen. Und in Wirklichkeit fördert es aber die Hand-Augen-Koordination. Es ist körperliche Aktivierung und Schulter, Rumpf und so weiter wird da immer mehr in Schwung gehalten. Ich sehe das aber ganz ehrlich als ein Produkt, das in frühestens 5 Jahren oder so wirklich starten kann. Im Moment ist die Zielgruppe nach wie vor so, dass sie jetzt technisch nicht sehr affin ist. Und da passt unser aktuelles Produkt sehr gut. Und das wollen wir jetzt mal richtig an den Mann und an die Frau bringen, sozusagen in die Einrichtungen bringen, damit wir da eine breite Kundenbasis haben. Und alles, was wir dann in Zukunft entwickeln, kann man dann auch schon der bestehenden Kundenbasis anbieten.
Die letzte Minute ist angebrochen und traditionell geben wir unseren Gästen nochmal Raum, um etwas loszuwerden, das sie unbedingt noch im Podcast erzählen wollen. Das letzte Wort gehört also dir.
Vielleicht eine kleine Message an alle potenziell zukünftigen Gründer. Schaut euch die Pflegebranche an. Es ist eine Branche, wo wir die Startups in der Pflege auch sehr zusammenhängend sind. Da gibt es auch Care for Innovation, unseren Verein, wo alle Startups, die einen Rang und Namen haben in Deutschland, Österreich, Schweiz, teilweise auch mehrere Länder mittlerweile vertreten sind. Da kann man sich immer gut austauschen. Das heißt, für alle, die da interessiert sind, schaut mal auf Care for Innovation. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns bei der ein oder anderen Pflegeveranstaltung in Zukunft sehen.
Herzlichen Dank, Amadeus, dass du uns VitaBlick vorgestellt hast. Danke fürs Dasein.
Danke, Alexander. Danke, Klaus.